Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen beim vierten Abend, beim vierten Thema unserer Serie Unglaublich. Heute mit dem Untertitel Gott beschenkt mich. Und heute in diesem Abend soll es darum gehen, wie Gott uns beschenkt. Und das geht nicht nur um das Leben hier und jetzt, sondern ich möchte sogar wagen, heute Abend ein bisschen drüber rauszuschauen und sogar vom ewigen Leben sprechen. Und ich weiß, das sind manchmal so Missverständnisse vorherprogrammiert, wenn man über sowas redet, Leben nach dem Tod, ewiges Leben. Und ich habe so eine nette Geschichte gehört von einem Ehepaar, die hatten auch ein ganz großes Missverständnis, auch in Bezug auf das ewige Leben. Und zwar, dieses Ehepaar, sie haben beschlossen, sie wollten aus der deutschen Kälte raus, weg aus dem Winter, schön irgendwo in den Süden fliegen, haben dann auch schon den Urlaub gebucht gehabt. Und aus beruflichen Gründen konnte die Frau eben erst einen Tag später fliegen als der Mann. Und so ist der Mann schon vorausgegangen, hat sich im Hotel einquartiert und hat gedacht, komm, ich schreibe meiner Frau noch eine Mail, dass schön alles vorbereitet ist, dass ich mich schon umgeschaut habe und dass ich mich freue, dass meine Frau kommt. Und so schreibt er diese Mail, aber leider macht er einen kleinen Tippfehler bei der E-Mail-Adresse und die E-Mail landet eben nicht bei seiner Frau, sondern bei einer Witwe, die gerade von der Beerdigung ihres Mannes zurückkommt. Ich sehe schon schwarzen Humor bei der Reaktion hier im Publikum. Es ist ein bisschen schwarzer Humor, das gebe ich zu. Und so liest diese Witwe, die gerade die ganzen Beileidsbekundigungen liest, gerade von der Beerdigung zurückkommt, liest dann diese Mail und ihr Sohn kommt dann irgendwann währenddessen ins Zimmer rein und sieht, wie die Mutter bewusstlos zusammenbricht und liest dann, was auf dem Bildschirm steht. Da steht dann diese E-Mail. An meine zurückgebliebene Frau. Von deinem vorgereisten Gatten. Betreff, bin gut angekommen. Liebste, bin soeben angekommen. Habe mich bereits eingelebt und sehe, dass für deine Ankunft alles schon vorbereitet ist. Wünsche dir eine gute Reise und erwarte dich morgen. In Liebe, dein Mann. PS, verdammt heiß hier unten. In unserem Glaubensbekenntnis reden wir nicht nur von dem Leben hier mit Jesus auf der Erde, sondern wir reden auch davon, dass es eine Auferstehung gibt, dass es was gibt, was uns Hoffnung auch über den Tod hinaus gibt. Deshalb möchte ich diese paar Sätze aus dem Glaubensbekenntnis mal lesen, die uns heute begleiten, die heute das Thema des Abends sind. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und bei diesem ganzen Thema der Auferstehung, das ist ein unglaublich zentrales Thema, das so maßgeblich ist für das christliche Glauben, dass ohne die Auferstehung eigentlich der ganze christliche Glaube gar keinen Sinn machen würde. Du kannst manche Sachen wegnehmen vom christlichen Glauben, da würde nicht alles gleich damit stehen oder fallen, aber wenn du die Auferstehung wegnimmst, diesen zentralen Punkt der Auferstehung, dann ist der christliche Glaube ohne Bedeutung. Das schreibt auch Paulus, einer der Autoren im Neuen Testament. Er hat so zwei Drittel, glaube ich, im Neuen Testament etwa geschrieben, an Anzahl von Büchern. Einer von den prominentesten Autoren im Neuen Testament. Und er schreibt hier in einem seiner Briefe, die er geschrieben hat in eine Gemeinde in Korinth, schreibt er hier über die Auferstehung. Wenn Sie wollen, können Sie mal mit reinschauen, wer eine Bibel dabei hat. Das ist der erste sogenannte erste Korintherbrief, weil er mehrere geschrieben hat, wurden die durchnummeriert. Der erste Korintherbrief und hier das 15. Kapitel. Und bei der Auferstehung geht es um alles oder nichts. Christliche Glaube ohne Auferstehung, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre alles umsonst. Und das ist das, was Paulus hier auch schreibt. Ich lese mal ab Vers 14, ab dem 14. Satz hier in dem Kapitel. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Und eure Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Ich lese immer so stückweise, ich lasse ein paar Sätze raus, weil das Kapitel relativ lang ist. Vers 16. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferstehen werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Paulus baut hier eine Beziehung oder stellt eine Beziehung her zwischen unserer Auferstehung eines Tages, der Frage, was passiert mit uns in der Ewigkeit, was passiert mit Ihnen, was passiert mit mir eines Tages, wenn ich sterbe, und der Auferstehung von Jesus. Und er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn er immer noch tot geblieben ist, dann haben wir genauso wenig Hoffnung, dass wir eines Tages ewig leben werden. Er sagt, wenn Jesus nicht vorausgegangen ist, dann wird es uns kein bisschen besser gehen. Er schreibt dann weiter, Vers 17, wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Dann Vers 32, wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle Recht, die sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Paulus sagt, dass die Auferstehung so ein zentrales Element ist, dass wenn das nicht wahr wäre, dass unser Leben eigentlich sinnlos wäre. Dass wir eigentlich gar keine Perspektive haben für eine Zukunft, dass wir eigentlich nur ein sinnloses Leben hier und jetzt haben und dass die Zukunft, dass das Eigentliche ist, wo Gott eigentlich hin will. Dass die Tatsache, dass wir ewig leben werden, dass das viel, viel wichtiger ist als alles andere, was wir hier erleben können. Und viele sagen, ja, er ist ja nur so ein bisschen kerygmatisch auferstanden. So, die Theologen kennen diesen Begriff, er ist so in die Verkündigung auferstanden. Das heißt so ein bisschen, die Jünger hätten sich damals einfach zusammengesetzt, ihnen ist ein bisschen warm ums Herz geworden und sie haben zusammen Kumbaya, my Lord gesungen und so dritte Welttee getrunken und haben sich daran erinnert, wie schön das war, mit Jesus unterwegs zu sein. Das sagen viele Theologen, dass er gar nicht wirklich auferstanden ist, sondern einfach sich die Leute daran erinnert haben und in der Verkündigung, in dem Weitererzählen, hat er dann einfach in dem Herzen von den Leuten weitergelebt. Aber das Neue Testament und die Bibel und die ersten Jünger, die sagen was ganz anderes. Die sagen, dass er tatsächlich körperlich als Mensch auferstanden ist und eben nicht nur irgendwie so in Bewusstsein oder in Gedanken. Und ich möchte sie alle zusammen mit reinnehmen in eine dieser Erzählungen aus dem Lukas-Evangelium, also das dritte Buch im Neuen Testament von dem Arzt Lukas niedergeschrieben, der über das ganze Leben von Jesus berichtet. Hier in Lukas 24 beschreibt der Arzt Lukas, er beschreibt, was passiert ist nach der Tatsache, wo Jesus von den Toten auferstanden ist. Und ich möchte einfach mal einen großen Teil aus diesem Kapitel mit Ihnen zusammen lesen und ich lese ab Vers 13. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie von Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr? Fragte Jesus. Das mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn den Römern ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Und seither sind nur 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch von einigen Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, ihnen sei ein Engel erschienen. Die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet haben. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr noch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn geschrieben wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Hier eine persönliche Bibelstunde mit Jesus. Was für ein Ereignis. Die Jünger, warum auch immer sie Jesus nicht erkennen, vielleicht sah er nach der Auferstehung ganz anders aus als davor. Ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber ich finde es irgendwie nett, dass Jesus sich so ein bisschen dumm stellt und sagt, ja, was ist denn passiert? Erzählt mal. So, er fragt so über seine eigene Auferstehung, als ob er nichts davon wüsste, als ob er nichts mitgekriegt hat. Finde ich schon ein bisschen fies, wie er das macht. Und danach fängt er an, seinen Jüngern zu erklären, was passiert ist. Und er tut es mit Hilfe des Alten Testaments, also der ersten, der älteren Hälfte der Bibel, und zeigt, wie schon über Jahrtausende hinweg immer wieder Menschen inspiriert von Gott über Jesus geschrieben haben. Dass das, was damals passiert ist vor 2000 Jahren in Jerusalem, nicht einfach nur so ein spontaner Gedanke war, den Gott gehabt hat, oder so ein plötzliches Ereignis, was zufällig gekommen ist, sondern dass die Tatsache, dass Jesus geboren, gelebt hat und gestorben ist, dass es geplant war, dass Gott es sogar schriftlich festgehalten hat im Alten Testament, in dem älteren Teil der Bibel. Und jetzt kommt so ein Satz, wo er das erklärt, wo die Jünger im Nachhinein drüber nachdenken, was ist da eigentlich gerade passiert? Ja, wo sie mit ihm unterwegs waren und zugehört haben, da haben sie es nicht verstanden. Aber dann abends kommt ein Satz, wo sie dann zusammensitzen und es ist für mich einer der schönsten Sätze im Neuen Testament. Und hier heißt es dann, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Brannte nicht unser Herz in uns. War da nicht eine Leidenschaft? War da nicht eine Begeisterung? War da nicht ein Feuer in unseren Herzen, als wir mit Jesus unterwegs waren? Als wir von ihm gehört haben, waren wir da nicht voller Begeisterung? Hat uns das nicht tief innerlich bewegt? Da gucken sie zurück und merken, hey, da war eine Liebe, da war ein Feuer, da war eine Begeisterung da, als sie zusammen das Wort Gottes angehört haben. Und ich würde mir wünschen, dass wenn wir hier zusammen das Wort Gottes anschauen, dass genau das passiert, dass Gott ein Feuer anzündet in unseren Herzen, dass er uns eine Begeisterung schenkt für ihn, dass es leidenschaftlich wird, dass es eben nicht nur ein bisschen Kopfwissen ist, sondern dass viele von uns sich dazu entscheiden, von Herzen Jesus zu lieben. Dass wir sagen können, für Jesus, da brennt was in mir drin. Da ist ein Feuer, da ist eine Begeisterung. Das ist nicht nur einfach nur ein Bekenntnis, was ich in meinem Kopf habe, sondern was mein Leben trägt, was Begeisterung bringt, was Kraft bringt. Und so bete ich auch, dass heute Abend, wenn wir zusammen das Wort Gottes anhören, dass Gott so ein Feuer anzündet in uns drin. Dass wir so ein bisschen von dieser Leidenschaft bekommen können, die damals die ersten Jünger schon hatten. Und sagen können, hat es nicht in unserem Herz gebrannt, als wir mit Jesus unterwegs waren. Und dieses Erlebnis von diesen paar Jüngern, die davor ja völlig verängstigt waren, ihr Chef, ihr Meister, der wurde martialisch öffentlich zu Tode gefoltert. Diese 12 Jünger, die waren so verängstigt, haben gedacht, die Nächsten, die dran sind, das sind wir. Die Römer, die wollen uns alle auslöschen, die sehen uns alle als Aufständische, als Hochverräter, die denken, wir alle sind gegen das Römische Reich, wir sind Rebellen. Und wenn wir jetzt in die Öffentlichkeit gehen, die werden uns genauso hinrichten wie unseren Chef schon vor uns. Und diese 12 Jungs, die haben sich versteckt, haben nicht mehr getraut, irgendwo den Mund aufzumachen. Und dann kommt diese Begegnung mit Jesus und plötzlich brennt wieder was in ihrem Herz drin. Und diese kleine Truppe ist wie verwandelt durch diese eine Begegnung mit Jesus. Sie merken, Jesus ist am Leben. Unser Chef, die haben ihn zwar umgebracht, aber irgendwie lebt er trotzdem. Irgendwas ist da passiert und unser Führer, unser Anführer ist am Leben. Ich möchte eine kleine Parallele bringen zu einem anderen historischen Ereignis, wo ich auch gesehen habe, wie viel es ausmacht, ob ein Anführer von einer Truppe am Leben ist oder ob er schon tot ist. Und diese Geschichte, sie stammt aus der Schlacht um Hastings, also wo die französischen Normannen versucht haben, Frankreich einzunehmen im Jahr 1066. Sind die französischen Normannen sind eingedrungen nach England, an der Südküste von England, dort unter der Führung von Herzog Wilhelm I. sind dort die französischen Normannen sind eingedrungen. Wilhelm I. dort als Anführer der Truppen. Und es war eine der größten siegreichen Schlachten für die Franzosen, für die Normannen gegen die Engländer. Aber mitten in dieser Schlacht ist was passiert, was der ganzen französischen, normannischen Truppe die Motivation genommen hat. Sie sind immer weiter zurückgeschlagen worden, sie sind immer frustrierter geworden, sie hätten fast verloren, weil in der Truppe gab es ein Gerücht, nämlich dass ihr Anführer, Herzog Wilhelm I., dass er in der Schlacht gestorben wäre. Herzog Wilhelm, er war selber mit dabei und als er dieses Gerücht hört, dass er gestorben sei, dass seine Leute den Mut deshalb verlieren, ist er auf sein Pferd gesprungen, ganz vorne an die vordersten Schlachtreihen, ist mit seinem Pferd vorne vorbei, an allen vorbeigelaufen, hat immer wieder gerufen, ich lebe, ich bin am Leben, ich bin nicht tot, ich lebe. Und so ist er mit seiner Flagge vorbei an dem Pferd, an seinen ganzen Schlachtreihen und hat seine Leute motiviert, Leute, ich lebe. Und das hat seine Nachfolge, die französischen Normannen, so motiviert, dass sie gesagt haben, unser Anführer ist nicht tot. Wir sind noch nicht besiegt. Wir haben noch Hoffnung. Es gibt noch Hoffnung, dass wir diese Schlacht gewinnen. Und so haben die Normannen dann schlussendlich auch die Schlacht gewonnen, weil sie gemerkt haben, unser Anführer ist am Leben. Wir glauben nicht an einen toten Jesus, der einfach nur gekreuzigt worden ist und das war's dann und die Geschichte ist vorbei. Sondern wir glauben, dass Jesus lebt, dass man ihn heute erfahren kann, dass er heute real ist, dass er noch heute in unser Leben eingreift, dass er noch heute Leben verändert. Ich weiß, ich war 17 Jahre alt, als ich selber die Entscheidung für Jesus getroffen habe. Ich kann es jetzt nicht so ausführlich erzählen, aber als ich 17 Jahre alt war und von Jesus gehört habe und diese Entscheidung getroffen habe, ich war da selber noch am Gymnasium, an der Oberstufe, oder ich glaube, was ist man da? Ist man Mittelstufe, glaube ich, mit 17, oder? Ist man noch gar nicht. Nee, ich war 14, Mensch, ich war noch gar nicht so alt. Jetzt verdrehe ich hier die Zahlen hier. Mensch, es ist spät. Mittelstufe, 14 Jahre alt. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, ich habe nicht beschlossen, ein besserer Mensch zu werden. Ich habe nicht gesagt, von nun an bin ich ein guter Mensch oder sowas. Aber trotzdem haben die Leute um mich herum gemerkt, dass was passiert ist. Und einer meiner Lehrer ist damals zu meiner Schwester, die an der gleichen Schule war wie ich, und hat gefragt, sag mal, was ist eigentlich mit deinem Bruder los? Der ist plötzlich so anders. Und erst im Rückblick habe ich gemerkt, dass Gott angefangen hat, in mein Leben einzugreifen, dass Gott mich verändert hat, dass ich nicht mehr derjenige war, der andere zu Tode mobben musste fast und andere niedermachen musste, um sich selber irgendwie gut zu fühlen, sondern dass ich plötzlich eine Kapazität, eine Fähigkeit hatte, andere Menschen zu lieben und es gar nicht mehr gebraucht habe, andere niederzumachen, andere fertig zu machen, damit es mir gut ging. Wir glauben, dass Jesus heute lebt, dass er heute noch hier ist, dass er real ist, dass es nicht nur ein historisches Ding ist oder irgendwie so ein Glaubensbekenntnis, sondern dass wir von einer Tatsache reden. Und an der Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs wieder einbauen für uns deutsch verstandesmäßig denkenden Menschen. Mit der kleinen Frage, ist die Auferstehung überhaupt historisch? Ist es nur so ein Glaubensding oder ist es tatsächlich was, was ich in ein Geschichtsbuch reinschreiben kann als historische Tatsache? Und für die ersten Christen, für die ersten Jünger war das ganz wichtig, dass es historisch war. Zum Beispiel in unserem Glaubensbekenntnis kommt neben Maria und neben Jesus nur ein einziger Name vor, nämlich Pontius Pilatus. Die Kreuzigung, sagt schon dieses ganz alte Glaubensbekenntnis, die war eben nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie, sondern die war historisch in diesem Zeitraum, als Pontius Pilatus regiert hat. Und viele Historiker sagen, dass die Kreuzigung wahrscheinlich auf den 7. April um 30 nach Christus datiert werden kann. Also nicht nur einfach so ganz vage, sondern historisch nachvollziehbar mit Datum und mit Ort. Und Historiker, wenn die versuchen, sowas nachvollziehen, die arbeiten ja anders als Naturwissenschaftler. Ein Naturwissenschaftler macht Experimente, die kann er wiederholen, er kann irgendwas ins Reagenzglas tun und am Anfang eine Vorhersage treffen und am Schluss ein Experiment immer wieder wiederholen. Aber ein Historiker, der versucht, was historisch nachzuweisen, der arbeitet anders. Der arbeitet viel eher wie so ein Jurist, der versucht, Beweise zu finden, in der Form eben nicht von wiederholbaren Sachen, sondern in der Form von Quellen, von Ereignissen, von Berichten, von Zeugenaussagen. Und im Grunde führt man eher so einen Indizienbeweis. Er versucht, einzelne Indizien zu finden, die auf ein historisches Ereignis hindeuten. Ich möchte Ihnen einfach mal so ein paar Indizien präsentieren, die darauf hindeuten, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist und dass es tatsächlich eine historische Tatsache ist. Die erste Tatsache oder der erste Indiz ist, dass das leere Grab in allen Evangelien erwähnt wird. Also da gibt es keinen Widerspruch. Alle neutestamentlichen Schriften, die ersten vier Bücher berichten alle darüber. Alle, die das irgendwie mitbekommen haben, berichten drüber, geben es weiter, geben Soldaten, Frauen, Jünger als Augenzeuge an. Und interessant ist, dass damals im ersten Jahrhundert, dass es eben keine Grabverehrung gab. Wenn andere berühmte Männer oder Frauen gestorben sind, wahrscheinlich damals eher die Männer, die Frauen wurden wahrscheinlich nicht so verehrt zu der Zeit, aber wenn ein berühmter Mann, ein König gestorben ist, irgendein religiöser Anführer, dann wurde zu einem Grab, da wurde hingepilgert, da sind die Leute hingegangen, der wurde verehrt. Aber Jesus gab es eben sowas überhaupt nicht, schon gar nicht in der Antike. Dann ist es interessant, dass im Neuen Testament Frauen als Zeugen genannt werden. Und damals vor Gericht war eine Aussage von einer Frau war einfach überhaupt nichts wert. Die wurden einfach nicht ernst genommen. Die durften noch nicht mal aussagen vor Gericht. Und jetzt kommt die Frage auf, warum, wenn es erfunden wäre, warum erfindet dann ein Schreiber vom Neuen Testament Frauen als Zeugen? Wenn er weiß, dass die sowieso rein rechtlich nichts zu sagen haben. Wenn ich sowas erfinden würde, wenn ich damals gelebt hätte, ich hätte Männer genommen, weil damit hätte ich die Glaubwürdigkeit, mit Frauen eben nicht. Als dritter Indiz, Paulus schreibt in einem seiner Briefe, so um das Jahrhundert wahrscheinlich, etwa so 70 Jahre nach diesem Ereignis, vielleicht auch ein bisschen früher, er schreibt, dass 500 Leute die Auferstehung gesehen haben. Jetzt kann man sagen, natürlich, das kann ja jeder schreiben. Aber jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage rein. Er schreibt, es gibt 500 Leute und die sind jetzt noch am Leben. Er fordert damit seine Leser quasi auf, sagt, hey, kommt nach Jerusalem, interviewt die Leute, fragt sie, die sind noch da, die sind noch am Leben. Das heißt, als Paulus es schreibt, riskiert er seine Glaubwürdigkeit mit der Aussage. Er hätte auch sagen können, ja, es haben halt nur 2-3 Leute mitgekriegt und es war so ganz klein, geheim, im kleinen Kämmerchen. Dann hätte es ihm niemand widerlegen können. Hätten gesagt, ja gut, hat halt niemand sonst mitbekommen, kann man auch nicht widerlegen. Aber Paulus sagt, 500 Leute haben es gesehen, fragt sie, kommt her. Es wäre dumm gewesen, wenn es erfunden wäre, sowas zu schreiben. Was ich auch kennzeichnend finde, die Jünger wurden vollkommen verändert durch dieses Erlebnis. So eine kleine Truppe, verängstigt, abgeschreckt, eingeschüchtert. Plötzlich wird eine riesengroße Glaubensgemeinschaft daraus. Wenn nichts da war, wie soll das passieren? Ich habe ein nettes Zitat gelesen von einem jüdischen Religionswissenschaftler, Pinchas Lapid, und er sagt, wenn die geschlagene und zermürbte Jüngerschar sich über Nacht in eine siegreiche Glaubensbewegung verwandeln konnte, lediglich aufgrund von Autosuggestion oder Selbstbetrug, ohne ein durchschlagendes Glaubensereignis, so wäre das im Grunde ein viel größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Was soll da passiert sein? Einfach nur durch Einbildung? Und so als letzten Indiz, den ich noch mit auf den Weg geben möchte, ist die Tatsache, dass 10 von den 12 Jüngern sind als Märtyrer gestorben. Sie haben ihren Glauben gelassen dafür, für diese Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Das haben sie überall weitererzählt und sind am Schluss dafür hingerichtet worden. Jetzt, wenn die alle gewusst hätten, dass es alles nur eine Erfindung ist, dann hätten sie vielleicht ein bisschen davon erzählt und versucht, eine Show draus zu machen. Aber spätestens, wenn sie hingerichtet werden sollen, dann hätten sie sagen können, okay, tut mir alles leid, ich ziehe alles zurück, meine ganzen Aussagen, ich behaupte das Gegenteil, wir haben das alles nur erfunden, aber bitte schlagt mir den Kopf nicht ab. Aber interessanterweise hat es nicht ein einziger gemacht. Würdest du dein Leben für eine Lüge hergeben? Oder würdest du dich im letzten Moment zurückziehen? Ich glaube, kein Mensch wäre so dumm, dass er für eine Lüge stirbt, dass er für eine Lüge sein Leben gibt. Ich habe einen sehr interessanten Auszug gelesen von einem Lionel Lacou, und er ist Jurist. Und er steht sogar im Guinness-Buch der Weltrekorde. 254 Prozesse hat er verteidigt als Jurist, wo Leute wegen Mord angeklagt wurden. Und er hat für alle einen Freispruch herausbekommen. Unheimlich bekannter Jurist in Südamerika. Und er hat irgendwann im Laufe seines Lebens, nachdem er gemerkt hat, dass sein juristischer Erfolg und die Karriereerfolg ihm nichts geholfen hat, hat er sich angefangen, nach Jesus auszustrecken und sich zu erkundigen. Und er als Jurist, der es so gewohnt ist, Zeugenaussagen zu lesen, der es gewohnt ist, sowas anzuschauen, so Indizienbeweise und aus Indizien raus ein Urteil zu bringen, der war ein Vollprofi drin, der war weltbekannt dafür, der ist nur mit seinen Methoden als Jurist, ist er in das Neue Testament rangegangen. Hat es untersucht, hat die Zeugenaussagen verglichen, auch die anderen Quellen angeschaut. Und er hat ein Buch geschrieben, die Frage beantwortet hat, ist Jesus von den Toten auferstanden? Und er schreibt dann was sehr Interessantes und er sagt, 42 Jahre lang habe ich bei Gerichtsverhandlungen in vielen Teilen der Welt als Anwalt für die Verteidigung gedient. Und ich behaupte, dass die Indizien, die für die Auferstehung Jesu Christi sprechen, überwältigend sind. Sie sind so eindeutig, dass es keinen Raum für Zweifel gibt. Ich glaube, dass wir tatsächlich auch als denkende Menschen an die Auferstehung rangehen können. Dass wir es nicht nur einfach so als Glaubensding irgendwie annehmen müssen, so nach dem Motto, benutze dein Gehirn nicht, denn der Satan hat es erschaffen. Und dass wir tatsächlich unser Gehirn benutzen dürfen, dass wir Fakten anschauen dürfen, dass wir mal Historiker anschauen dürfen, dass wir in die Geschichte reinschauen dürfen und überlegen dürfen und dann sogar nicht nur mit unserem Herz, sondern auch mit unserem Verstand zu dem Schluss kommen dürfen und zu der Entscheidung kommen dürfen, dass wir es annehmen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Okay, das war mein kleiner Exkurs zu der wissenschaftlichen Tatsache, zu der historischen Frage, ist Jesus auferstanden? Zurück zum Thema, Gott beschenkt mich. Weil die ganze Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, das ist die Grundlage dafür, dass er uns beschenken kann. Weil wenn Jesus tot wäre, dann könnte ja auch niemand beschenken. Ein Toter kann normalerweise niemanden mehr beschenken. Funktioniert nicht. Und viele denken ja, das christliche Leben, wenn ich jetzt Christ werde, da muss ich irgendwie ganz viele komische Dinge tun und ich darf viele Dinge nicht mehr tun, die eigentlich Spaß machen. Das ist ja so das Bild, was viele haben, wenn sie von Christen reden, die dürfen das nicht und müssen das tun. Und so ging es einem jungen Mann auch, der hat meine Predigt angehört, von einem ganz bekannten Erweckungsprediger, Charles Spurgeon, einer der bekanntesten englischen Erweckungsprediger im 20. Jahrhundert. Und irgendwann nach der Predigt ist er zu Spurgeon hingegangen und hat gesagt, weißt du was, es war eine richtig gute Predigt. Eines Tages will ich auch Christ werden. Hat er ihn gefragt, ja, warum willst du es denn heute nicht? Warum willst du nicht heute dein Leben Jesus geben? Dieser junge Mann hat dann gesagt, naja, ich will doch noch was vom Leben haben. Und Spurgeon hat eine richtig gute Antwort darauf gegeben und hat gesagt, hey, das finde ich echt armselig. Du willst nur etwas vom Leben haben? Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Und wenn du zu Jesus kommst, dann kannst du das Leben haben und nicht nur so einen kleinen Teil davon. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Leben mit Jesus, dass es erfüllend ist, dass es Begeisterung mitbringt, dass es Leidenschaft mit sich bringt, dass es uns Sinn und Bestimmung gibt. Johannes, einer der Autoren vom Neuen Testament, der hat dieses vierte Buch im Neuen Testament geschrieben, das sogenannte Johannesevangelium. Er sagt, dass die Tatsache, dass wir Jesus kennengelernt haben oder Jesus kennen, in der Beziehung mit ihm drin sind, dass das schon ewiges Leben ist. Dass ewiges Leben eben nicht erst anfängt, wenn ich irgendwann gestorben bin, sondern dass ewiges Leben eine Qualität von Leben ist. Nicht nur eine ewig lange Zeitspanne, sondern dass ewiges Leben ist, was eine Qualität von Leben auszeichnet. Johannes 17, 17. Kapitel, der dritte Satz. Das ewige Leben bedeutet, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Johannes sagt, die Tatsache, dass wir Jesus kennen, in einer Beziehung mit ihm drin sind, das ist ewiges Leben. Und vielleicht sagen jetzt viele von Ihnen, ja, ich kenne ja Jesus, ich habe von ihm gehört, im Religionsunterricht haben sie was uns davon erzählt, habe auch mal ein Buch über ihn gelesen. Aber wissen Sie, es gibt einen Unterschied zwischen jemand kennen und jemand kennen. Jemand kennen und jemand zu kennen sind zwei Paar Stiefel. Mark Twain war damals mit seiner kleinen Tochter auf Europareise, der bekannte Schriftsteller, quer durch Europa und hat wirklich alle Leute irgendwie gekannt. Er war beim Präsidenten von Frankreich, er war bei der Queen zu Hause, beim deutschen Kaiser im Hof gesessen, hat mit allen geredet, alle bekannten Leute hat er gekannt. Und irgendwann kommt seine kleine Tochter zu ihm und sagt zu Mark Twain, weißt du was, jetzt kennst du alle wichtigen Leute auf der ganzen Welt. Jetzt fehlt nur noch der liebe Gott. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie Ihr Kontaktenetzwerk aussieht. Vielleicht kennen Sie auch alles und jeden, haben Ihre 15.000 Facebook-Freunde oder sowas. Überall Kontakte, ein riesengroßes Adressbuch, überall bekannt. Jeder kennt Sie, jeden kennen Sie, jeden kennst du. Deine Schule kennt dich, jeden Klassenkameraden, alle kennst du irgendwie. Die Frage ist, kennst du Jesus? Kennt er dich? Es ist ein großer Unterschied, ob ich in einer Beziehung mit jemandem bin, ob der mich auch kennt oder ob ich einfach nur von jemandem was weiß. Jeder von uns kennt Donald Trump, aber ich glaube, niemand von uns kennt Donald Trump. Das sind zwei Paar Stiefel. Ob ich wirklich in einer Beziehung zu jemandem bin oder nur von ihm gehört habe. Und dafür machen wir heute Abend Werbung. Wir schämen uns dafür nicht, dass wir dafür Werbung machen, dass Jesus zu uns gekommen ist, dass wir einladen, in eine Beziehung zu ihm zu kommen. Dass wir einladen, dass wir Menschen dafür begeistern wollen, für den Glauben, für die Nachfolge für Jesus. Das hat oft was Anrüchiges, wenn man andere Leute irgendwie missionieren will oder sowas. Aber wir wollen von dem erzählen, was uns begeistert, was uns bewegt, was unser Leben verändert hat. Wir wollen Sie heute Abend auch einladen und auch morgen und auch übermorgen auf diesen Jesus einen Schritt zuzugehen und reinzukommen in ein Leben zusammen mit ihm, was eben viel, viel mehr ist, als nur über ihn zu wissen, sondern ihn wirklich zu kennen, ihn einzuladen als einen Freund ins Leben. Mit ihm durchs Leben zu gehen, von ihm die Kraft zu bekommen, den Alltag zu meistern, getröstet zu werden, wo es nötig ist, Geborgenheit zu finden, aber auch Orientierung. Wohin geht mein Leben? Was ist der Sinn und Zweck meines Lebens? Wofür bin ich eigentlich hier? Hat Gott was vor mit mir? Eine Freundschaft, eine Beziehung, die Erfüllung bringt, die Sinn bringt, die Perspektive bringt. Und vielleicht denken Sie sich, ja, das klingt jetzt so, als ob das christliche Leben immer nur schön und toll wäre. Als ob alles okay wäre, sobald ich Jesus nachfolge, dann wird mein Leben gut, ich bekomme ein neues Auto und ein schönes neues Paar Schuhe dazu und eine Freundin finde ich auch, wenn ich noch alleinstehend bin. Alles wird toll, wenn ich Jesus nachfolge. Alles wird gut, ein neues Haus kommt dazu. Und oft habe ich den Eindruck, dass genau so für den christlichen Glauben auch geworben wird. Dass sie sagen, alles wird gut, wenn du zu Jesus kommst. Ich möchte ganz nüchtern heute Abend sagen, so ist es eben nicht. Nicht alles wird gut, weil ich zu Jesus komme. Und dann gibt es auch viele Leute, die dann enttäuscht sind, weil ihnen versprochen wurde, dass alles gut wird, wenn wir zu Jesus kommen. Und es ist eben nicht so, dass alles gut wird. Ich habe von einem Mann gelesen, der hat so ein Gedicht geschrieben, wo es auch darum ging, wo er so ein bisschen auf sein Leben zurückgeschaut hat. Manche von Ihnen kennen das vielleicht. Er schaut so auf sein Leben zurück und hat so einen Traum, wie er mit Jesus zusammen am Strand entlang geht. Und hinter sich sieht er natürlich die Spuren im Sand, wo die zwei zusammen unterwegs waren. Und er sieht so im Rückblick so sein ganzes Leben, er sieht die verschiedenen Abschnitte auf dem Weg und immer auch diese Fußspuren während dieser Abschnitte. Und während er zurückschaut, sieht er, dass so an ein paar Stellen eben nicht zwei Fußspuren sind, sondern nur eine. Und da ist er schockiert und er denkt sich so, ich war doch zusammen mit Jesus unterwegs. Und er dreht sich zu Jesus um und sagt, Jesus, du hast mir doch versprochen, dass du immer bei mir bist, dass du nie von meiner Seite weichst, dass du immer mit mir unterwegs bist. Und dann gibt es ja Abschnitte in meinem Leben, die schwierigsten Abschnitte in meinem Leben, die sehe ich, da warst du weg. Da hast du dich nicht um mich gekümmert, da warst du nicht für mich da. Nur eine Spur im Sand. Und Jesus dreht sich zu ihm um und sagt, weißt du was, ich liebe dich von Herzen und ich habe dir versprochen, dass ich nie von deiner Seite weiche, dass ich dich nie im Stich lasse, dass ich immer für dich da bin. Und die Abschnitte, die du hier siehst, wo nur eine Spur im Sand ist, da habe ich dich getragen. Und ich glaube, es gibt immer wieder so Abschnitte auch in unserem Leben, wo wir von Gott getragen werden können, wo wir selber die Kraft schon gar nicht mehr haben, wenn es wirklich schwierig wird. Und auch Christen haben Probleme. Schauen Sie mal nach Nordkorea, da ist es vorherprogrammiert. Wenn ich da Christ bin, dann wird mein Leben nicht besser, äußerlich. Da habe ich ganz viele Probleme erstmal am Hals, wenn ich da Christ werde. Da wird erstmal alles schlechter nach außen hin. Und trotzdem gibt es ganz viele Menschen in Nordkorea, die sich dafür entscheiden, ein Leben mit Jesus zu führen. Obwohl sie wissen, dass sich im Hier und Jetzt erstmal alles zum Schlechten verändert. Aber sie haben eine Hoffnung und sie haben eine Perspektive, dass es sich lohnt, das Ganze zu ertragen. Dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen, auch wenn er noch so schwierig ist. Weil sie wissen, das Beste kommt erst noch. Und wir sind ja manchmal ganz gut da drin, uns zu beklagen. Wir Deutschen können das auf sehr, sehr hohem Niveau, uns zu beklagen, was uns alles fehlt und was nicht passt in der Politik und in der Welt und unsere Wirtschaft und was wir alles Schlechtes sehen und wie es mir jetzt gerade geht, wie schlecht es mir doch gerade geht und wie wenig ich doch habe. Und ich habe einen Mann immer wieder seine Vorträge gehört und von ihm gelesen, einen Mann namens Nick Vujicic. Nick Vujicic, er ist in Australien aufgewachsen und als er zur Welt gekommen ist, das war erstmal ein richtiger Schock für die Mutter und für die Krankenschwester. Weil Nick ist ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen. Nur ein Oberkörper und so ein kleiner Fußansatz mit zwei Zehen, aber keine Arme und keine Beine. Und Nick, der war sicherlich prädestiniert zu sagen, mein Leben ist doch völlig sinnlos. Und er war am Anfang, er war selbstmordgefährdet, er hat sich natürlich Sorgen gemacht. Werde ich jemals für mich selber sorgen können? Werde ich jemals eine Frau finden? Werde ich jemals ein normales Leben leben können? Oder bin ich dazu verurteilt, einfach mein ganzes Leben irgendwie gepflegt zu werden, bis ich irgendwann mal sterbe? Er hat mehrere Selbstmordversuche hinter sich. Und das ist natürlich eine lange Geschichte. Aber letzten Endes hat Nick, er hat selber gläubige Eltern gehabt, die ihm immer wieder von Jesus erzählt haben. Und Nick selber, er hat seine Hoffnung gefunden in Jesus Christus. Auch wenn nach außen alles völlig aussichtslos ausgesehen hat. Keine Arme, keine Beine. Stellen Sie sich so ein Leben vor, du kannst noch nicht mal selber was schreiben, nicht selber irgendwo hingehen, bist ständig auf Hilfe angewiesen. Und Nick zieht jetzt so durch die Welt und er hält überall Vorträge, Predigten und erzählt von Jesus. Von dem, der ihm in seiner völlig ausweglosen Situation noch Hoffnung schenkt. Ich habe ein Zitat von ihm mitgebracht. Er schreibt über Hoffnung und über die Frage, wie Hoffnung aussieht für Gläubige, für Nachfolger für Jesus. Oder von Menschen, die Jesus eben noch nicht kennen. Und er sagt, hier ist der Unterschied zwischen Hoffnung mit Jesus und Hoffnung ohne Jesus. Hoffnung ohne Jesus ist warten, dass sich die Umstände ändern. Es ist ein Hoffen, dass eines Tages die Dinge nicht so sind, wie sie heute sind. Es ist nichts Falsches daran, auf ein Wunder zu warten. Aber manche Wunder kommen eben nicht immer. Ein Leben ohne Jesus ist ein Leben ohne Sinn. Und das schreibt jemand, der tatsächlich genug Grund gehabt hätte zu sagen, mein Leben ist sinnlos, mein Leben hat keine Perspektive. Aber er hat eine Hoffnung gefunden. Und wenn Sie mal so die Videos von ihm anschauen, von Nick Vujicic, er hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Dem sieht man die Freude, die sieht man ihm an, dass er eben nicht frustriert ist am Leben, egal wie schwierig es ist. Und egal wie viele Steine ihnen in den Weg gelegt wurden, aber er hat eine tiefe innere Freude. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch so eine Freude in uns drin haben. Und ich glaube, kaum jemand hat so viel Grund, depressiv zu sein oder schlecht drauf zu sein wie Nick Vujicic. Ohne Arme, ohne Beine, völlig auf andere angewiesen. Hier und jetzt fällt es uns manchmal schwer, trotzdem auf Jesus zu vertrauen. Wenn es eben schwer ist, wenn auch so eine schwere Zeit vielleicht auch gar kein Ende hat, wenn gar keine Perspektive da ist, wenn eine unheilbare Krankheit da ist, wenn irgendwelche Umstände da sind, wo wir wissen, die werden eben so früh nicht zu Ende sein. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte abschließen von einer Frau, die auch eine tödliche Krankheit gehabt hat und die Ärzte ihr gesagt haben, dass sie nur noch ein paar Monate zu leben hat. Und so hat sie sich auf ihre Beerdigung vorbereitet. Sie hat mit dem Pfarrer geredet. Sie hat gesagt, in welchem Kleid sie beerdigt werden möchte, wie die Beerdigung aussehen soll, was für Lieder sie sich wünscht. Und so saß sie dann mit dem Pfarrer zusammen. Und sie hat dem Pfarrer noch gesagt, eine Sache wäre mir noch wichtig. Ich hätte eine gerne Bibel in der einen Hand und ich hätte gerne Gabel in der anderen Hand. Jetzt fragt der Pfarrer, was, wozu denn eine Gabel in der Hand? Und dann hat sie erzählt, was sie so bewegt hat in ihrer Zeit, als sie noch in der Gemeinde war. Und da war es öfter so, dass wenn es ein Buffet gab, dass am Schluss einer der Verantwortlichen gesagt hat, wenn das Hauptmenü vorbei war, hat er gesagt, behaltet eure Gabeln, es gibt noch einen Nachtisch. Das Beste kommt erst noch. Und das war für sie so ein Erlebnis, wo sie gesagt hat, immer wieder ist das gleiche Ding, behaltet eure Gabeln, das Beste kommt erst noch. Und sie hat gesagt, ich will das für mich als Ausdruck, dass mit meinem Leben hier auf der Erde eben noch nicht alles vorbei ist. Ich will das als Zeichen für die Nachwelt. Ich will eine Gabel in der Hand haben, wenn ich da im Sarg liege. Und der Pfarrer hat sich darauf eingelassen, also es ist eine wahre Geschichte. Und so lag diese Frau dann mit der Gabel in der Hand. Und natürlich hat jeder die Frage gestellt, wozu diese Gabel? Und so konnte der Pfarrer jedem Einzelnen erzählen, weißt du was, die Frau, die hat an Jesus geglaubt. Die hat eine Hoffnung, dass das Beste erst noch kommt. Dass das Beste nicht das Leben hier und jetzt ist, sondern dass das Beste erst noch kommt. Wir sind heute Abend hier und wir wollen einladen, zuallererst natürlich für ein Leben hier und jetzt mit Jesus. Weil ich glaube, ein Leben hier und jetzt mit Jesus, das ist schon wert genug, gelebt zu werden. Das bringt mir selber und vielen anderen, die Jesus nachfolgen, es bringt mir Erfüllung. Ich weiß, dass ich in der Bestimmung Gottes für mein Leben bin. Ich sehe einen Sinn und eine Perspektive da drin. Und ich weiß, dass Gott mir die Kraft gibt, auch mit schweren Situationen umzugehen. Und heute Abend möchten wir Sie einladen, zu Jesus zu kommen. Nicht nur irgendwann für die Ewigkeit, sondern so wie Johannes es selber geschrieben hat, in dieses ewige Leben einzutreten, in diese Dimension von Leben reinzukommen, die anfängt, wenn wir Jesus persönlich kennenlernen. Wenn wir in eine Beziehung zu Jesus reinkommen. Ich möchte Sie heute Abend einladen, zum Kreuz zu kommen. Und ich weiß nicht, ob wir unser Gebet noch da haben von gestern, weil ich möchte mit Ihnen zusammen auch ein Gebet beten. Ein Gebet, das ein Anfang ist für eine Beziehung. Ein erster Schritt, um eine Beziehung mit Jesus einzugehen. Wegzukommen von diesem nur über Jesus Wissen hin zu dem Punkt, Jesus persönlich kennenzulernen. Und ich möchte dieses Gebet mit Ihnen zusammen beten. Wenn Sie es wollen, können Sie es laut oder leise mitbeten. Niemand braucht es mitzubeten, wenn es nicht mitbeten will. Ich habe es die letzten Tage gesagt und ich möchte es wiederholen. Der christliche Glaube erlebt von der Freiwilligkeit. Es hat niemand was davon, wenn er jetzt irgendwie gezwungen wird, was mitzubeten. Ich habe mal gehört, niemand kann in den Himmel gekidnappt werden. Das funktioniert nicht. Da muss ich freiwillig hin. Da kann mich niemand einfach so ins Schlepptau nehmen und sagt, jetzt bet mir einfach mal nach und dann bist du Christ. Und es muss von Herzen kommen. Und wenn dieses Gebet für Sie heute noch nicht dran ist, dann lassen Sie es einfach mal auf sich wirken. Und vielleicht sind ja die nächsten Tage für Sie dran. Aber wenn Sie sagen, hey, für mich ist jetzt gerade der Punkt dran, dieses ewige Leben selber anzunehmen, selber in diese Dimension reinzukommen von Beziehung mit Gott, dann lade ich Sie ein, mit mir ans Kreuz zu kommen. Den Punkt, an dem alles aus dem Weg geräumt wird, was uns von der Beziehung mit Gott abhält. Und dieses Gebet, ich lese es einfach einmal vor, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt, ohne dass ich hier alles umschmeiße auf der Bühne. Dieses Gebet ist, Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Schuld getragen hast. Bitte vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe und schuldig geworden bin. Von heute an will ich dir nachfolgen. Sei du mein Herr und mein Gott. Und vielleicht können wir es machen wie die letzten Tage auch, dass wir einfach mal alle zusammen aufstehen, einfach diesen heiligen Moment auch ein bisschen würdigen, indem wir, es zwingt sie niemand, wenn sie sich nicht danach fühlen, sie dürfen sitzen bleiben, aber wenn sie einfach sagen, lassen Sie uns mal diesen heiligen Moment zusammen auch mit Ehrfurcht auch begehen. Einfach zu sagen, dadurch, dass ich aufstehe, möchte ich einfach Ehrfurcht zeigen vor Gott, Ehrfurcht vor dem, was auch tut. Weil ich glaube, das ist wirklich ein heiliger Moment, wenn Menschen in Beziehung mit Gott reinkommen. Und wenn Sie wollen, Sie können es laut mitbeten, Sie können es leise mitbeten, Sie können auch einfach nur zuhören. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Schuld getragen hast. Bitte vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe und schuldig geworden bin. Von heute an will ich dir nachfolgen. Sei du mein Herr und mein Gott. Amen.